Hey Sarah, wir haben uns in der letzten Zeit ja ziemlich viel mit Wut- und Trotzausbrüchen in der frühen Kindheit beschäftigt, stimmt's?
Ja, absolut. Wir waren auf der Suche nach etwas, das Eltern hilft, den Stress, den diese Entwicklungsphase mit sich bringt, irgendwie leichter zu bewältigen.
Genau. Wir wollten, dass dieser negative Anstrich, den diese Zeit nach dem ersten Geburtstag hat, aus den Köpfen der Eltern verschwinden kann. Wir freuen uns nämlich, wenn die Kinder anfangen zu laufen. Wir freuen uns, wenn sie zum ersten Mal Mama oder Papa sagen. Aber wenn sie sich zum ersten Mal vor Wut auf den Boden werfen, finden wir das blöd und es stresst uns total.
Absolut. Dabei verrät uns das Trotz- und Wutverhalten so viel über die Autonomieentwicklung unserer Kinder und steht eigentlich nur für eine riesige Möglichkeit, die Beziehung zum eigenen Kind zu vertiefen. Wenn es uns gelingt, gut und tricky zu reagieren.
Ja, das ist das, was Eltern meist suchen. Eine Art Leitfaden, an dem sie sich in kniffligen Situationen entlanghangeln können. Und ich finde, uns ist da was ziemlich Tolles und Cooles gelungen, oder?
Absolut. Wir haben nämlich für euch einen Videokurs gebaut, in dem ihr alles findet, was ihr braucht, wenn ihr mehr über diese Phase erfahren wollt. Wir erklären dir, warum das Verhalten plötzlich so ist. Wir machen dich auf einige Beobachtungen aufmerksam, die dir vielleicht in Wutmomenten noch nicht so aufgefallen sind.
Und wir zeigen dir ziemlich wirkungsvolle Strategien, wie du diese Situation elegant und geschickt auflösen kannst. Du kannst diesen Kurs ab dem 15. November erwerben und mit dem Early Bird Rabatt hast du jetzt die Möglichkeit, schon ab dem 1. November dir deinen Zugang zu sichern. Klingt interessant für dich? Das ist es auch wirklich. Mach dich auf den Weg und entstresse deinen Kleinkindalltag mit unseren Tipps und Erklärungen. Du findest neben Erklärvideos und vielen alltäglichen Beispielen ein informatives Handout mit Bonusmaterialien für dich. Den Link zum Video findest du in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Hallihallo, du hörst Pickup für die Ohren. Wenn du diesen Podcast heute zum ersten Mal hörst, wir sind Sarah und Nina, beide in unterschiedlich pädagogischen Berufen tätig und von Herzen gerne auch Pickup-Gruppenleiterinnen. In diesem Podcast informieren wir über alle Themen rund um das erste Lebensjahr. Heute soll es um den Beikoststart gehen. Ein Thema, das alle Eltern im ersten Lebensjahr irgendwann einholt und beschäftigt. Da es hier so unglaublich viel zu beachten gibt, haben wir für dich hierzu einen Profi befragt, Kati Puth, Ernährungswissenschaftlerin und beruflich ausschließlich auf dieses Thema spezialisiert. Wie vielschichtig, interessant und logisch die Beikostempfehlungen sind, hör selbst. Für uns hat sich auf jeden Fall so manche Wissenslücke geschlossen und wir hoffen auch für dich.
Kati Puth Mami Kitchen heißt mein Unternehmen und ich bin seit über 20 Jahren Ernährungswissenschaftlerin. Bin jetzt 45 Jahre alt, habe zwei Kinder im schulpflichtigen Alter. Und wie bin ich dazu gekommen? Mit 16 habe ich mir eigentlich schon überlegt, oh, Ernährung interessiert dich, Sport auch. Und dann lag es relativ schnell auf der Hand, dass ich Ernährungswissenschaften studiere und bin auch bis dato noch nie bei McDonald's gewesen, aus dem Grund, dass ich mich schon sehr früh für Ernährung interessiert habe und für Fitness und Sport. Und habe es bis heute geschafft, auch dort vielleicht zweimal in meinem Leben gewesen zu sein, weil ich ja sehr viel gereist bin und habe mir ein Bild gemacht auch von Produktion und von Anbaugebieten und so weiter. Also das war schon immer, schon in meiner frühen Kindheit eigentlich so ein Traum, mit Ernährung was zu machen. Und ja, dann bin ich in der Ernährungsindustrie gelandet. Da durfte ich jetzt auch über 20 Jahre arbeiten. Und da habe ich mir in der Säuglingsnahrungsindustrie ein Riesenwissen angehäuft, weil ich nämlich dafür zuständig war, Kinderärzte, Klinikpersonal, Hebammen, also jegliches medizinisches Fachpersonal, was mit Kindern zu tun hat, zu schulen und auszubilden. Und da bin ich dafür wirklich deutschlandweit rumgereist. Also ich habe neulich auch mal gerechnet. Ich habe bestimmt 250 Kreissäle schon in meinem Leben begutachtet und gesehen, dort mit den Hebammen gesprochen. Ich hatte in den letzten Jahr 3000 Hebammen zum Beispiel auch geschult. Also ich habe eine Riesenmenge an Menschen an mir vorbeiziehen sehen, die ich alle beraten durfte. Und irgendwann haben die Hebammen gesagt, Kadi, du erzählst uns immer alles so schön, es wäre toll, wenn deine Nachrichten auch mal an die Mütter gehen würden, weil wir können das alles eigentlich gar nicht so transportieren, wie du das machst. Ja, und dann habe ich die letzten 3 Jahre nebenberuflich Mami Kitchen gemacht, habe wirklich ja wöchentlich Eltern geschult, online vor allen Dingen, also deutschlandweit, Österreich, Schweiz war auch dabei. Ja, und mittlerweile ist das so groß geworden, dass ich meinen Job nach 20 Jahren an den Nagel gehangen habe, habe den Kinderärzten und den Hebammen Ade gesagt und bin ab jetzt nur noch für die Mamas da. Ja, und daher rührt mein großes Wissen, da ich ja auf den Frühchenstationen mit den Kinderärzten zusammen haben wir die Frühchen aufgepäppelt zum Beispiel. Also ich kenne mich nicht nur mit gesunden Kindern aus, mit der Beikost, sondern halt auch mit dem kranken Kind, was vielleicht eine Sonde braucht und so weiter.
Wow, siehst du? Guck mal, jetzt bin ich ja im Nachhinein noch viel mehr begeistert von unserer Idee, uns mal eine Expertin zur Beikost mal in unseren Podcast zu holen. Wahnsinn. Total toll. Also echt beeindruckend. Wenn wir jetzt anfangen wollen, mal, wie du das sagst, so das Wissen an die Eltern zu bringen, das finde ich ja ganz hervorragend, dann ist ja das ein riesengroßes Thema, nicht? Also Beikost ist ja gigantisch. Es gibt ja ganz, ganz viele Ideen dazu, ganz, ganz viele Modelle, die ich kenne. Und ich bin ja auch schon ein bisschen dabei, so Familien zu begleiten mit ihren Kindern im ersten Lebensjahr. Und ich habe zum Beispiel auch mitbekommen, dass sich so in den letzten 10 Jahren eine ganze Menge verändert hat. Was so die Idee angeht. Wann fange ich an? Womit fange ich an? Wie schnell fange ich an? Da gibt's ja, das ist ja immer so ein bisschen Zeitgeist oder was auch immer für wissenschaftlichen Erkenntnissen unterworfen. Vielleicht starten wir einfach mal ganz, ganz praktisch. Damit, was sich eine Mutter, die noch nie von Beikost gehört hat und die einfach wirklich ein ganz unbeschriebenes Blatt ist, was eine Mutter wissen möchte. Das heißt, die fragt sich ja sicherlich, wann fange ich denn eigentlich damit an? Das heißt, wann ist ein guter Zeitpunkt? Magst du da einfach mal so ein bisschen zu erzählen?
Also Beikost ist ja alles das, was ich dem Baby anbiete, außer Muttermilch oder Muttermilchersatznahrung. Das ist Beikost. Und ja, also am Anfang wird ja das Baby mit der Milch ernährt und irgendwann ist der Zeitpunkt, da reichen halt gewisse Nährstoffe einfach durch die Milch nicht mehr aus, weil das Kind ja muss ja auch wachsen und gedeihen und muss sich auch weiterentwickeln und wird auch dann mit einem halben Jahr dann langsam auch mobiler. Und dann müssen wir weitere Nährstoffe zuführen. Und das schafft allein die Muttermilch dann nicht mehr, sondern dann kommt die Beikost ins Spiel. Also in Form von, zum Beispiel in Form von Brei.
Genau. Und was meinst du, oder was empfiehlst du den Eltern, wie alt sollte ein Kind sein, wenn sie damit beginnen?
Genau, und das ist immer total individuell. Da gucke ich dann nicht auf die Freundin, was das Kind da macht, sondern immer auf mein eigenes Kind. Und da ist es ja unterschiedlich. Also man, die Fachgesellschaften hier in Deutschland, die sagen, der früheste Einführungszeitraum ist die 17. Woche, also wenn das Kind 5 Monate alt wird. Und der späteste sollte sein der 7. Monat. Das ist, also man hat eine große Bandbreite eigentlich, wo ich das einführen kann. Das heißt, ob ich das jetzt im 6. Monat, im 7. oder im 5. einführe, hängt davon ab, wie weit ist mein Kind eigentlich schon entwickelt. Und da sind wir ja schon beim nächsten Punkt. Woran erkenne ich das eigentlich, ne? Wie weit mein Kind eigentlich da schon ist und hat das, ist das überhaupt schon bereit für die Beikost? Und da gibt es so ein paar Merkmale. Und was ich immer in den Kursen höre, bevor wir dann starten, dann sagen die Mamis, na, ach, mein Kind, das ist, glaube ich, jetzt bereit. Das guckt ja andauernd dem Löffel hinterher oder unserer Gabel. Das möchte alles in den Mund stecken, was wir so haben. Ich glaube, mein Kind ist bereit. Die Milch reicht jetzt nicht mehr aus. Aber so ist es nicht. Also das kann ein Indiz sein, muss aber nicht, weil grundsätzlich sind die Kleinen ja an allem interessiert, was wir so in der Hand haben. Also selbst wenn man die Fernbedienung in der Hand hat, dann würden sie die auch in den Mund stecken. Also das ist nicht der richtige Indiz. Es kann einer sein, aber grundsätzlich ist es der Zungenstoßreflex, der muss nachlassen. Das Kind hat ja einen natürlichen Schutzreflex, wenn ich jetzt Milch trinke und es kommt irgendwas Festes noch mit rein, dass ich das dann ausspucke und nicht runterschlucke und mich dann eventuell noch verschlucke. Und dieser Zungenstoßreflex, der muss nachlassen. Und bei den meisten lässt der so nach dem 4. Monat nach. Bei manchen dauert es aber auch 7, bei manchen sogar 8 Monate, bis der überhaupt nachlässt und ich überhaupt in der Lage bin, Festes oder Breiiges runterzuschlucken. Und das probiere ich einfach aus, indem ich ein paar Löffelchen Reichen mal gebe und gucke, was passiert. Wird das vorne mit der Zungenspitze wieder rausgespuckt oder kann das Kind es wirklich abschlucken? Und da gibt es auch noch mal so ein paar Tricks, dass ich halt nicht einen kleinen, also den Löffel nicht nur minimal voll mache, nur so ein Spitzchen, sondern der Löffel muss schon richtig voll sein, dass auch dieser Reflex zum Runterschlucken auch zum Beispiel ausgelöst wird.
Okay, das ist total interessant. Das heißt, du würdest wirklich so dieses Go, diesen Start in einer Familie, dem Integrieren oder diesem Ausbleiben des Zungenstoßreflexes abhängig machen. Das heißt, da ist, findest du, der wichtigste Aspekt.
Finde ich, ist der wichtigste Aspekt, weil es nutzt ja nichts, wenn das Kind den Kopf halten kann. Das können sie ja dann auch. Meistens läuft das ja alles zusammen dann ab. Also ich kann den Kopf dann auch irgendwie halten und der Zungenstoßreflex lässt dann langsam nach. Also das gehört irgendwie so zusammen. Und aber wenn ich jetzt zum Beispiel alles andere kann, aber dieser Zungenstoßreflex ist ja noch so stark, dann auch selbst wenn ich wollte als Baby, ich kann es nicht abschlucken, weil es ja ein Reflex ist. Ja, und erst dann kann ich essen.
Okay. Ich höre ganz oft von Eltern, dass sie manchmal verwirrt sind, wenn sie sich im Internet so ein bisschen schlau lesen und auch auf offiziellen Seiten, die so von offiziellen Ernährungsgesellschaften, die wir so kennen, da steht nicht selten, dass das Kind in einer aufrechten Haltung sitzt. So, und dann kommen die alle mit einem großen Fragezeichen in unsere Kurse und sagen, ja, aber ihr sagt doch immer, das Kind darf nicht sitzen, bis es sich von alleine hinsetzt. So, wie stehst du dazu?
Das kann ja natürlich, wenn ich jetzt sage, ich fange am 5. Monat an, dann können die ja nur in einer halbliegenden Position. Das ist ja, ein Kind kann da ja noch nicht selbstständig sitzen. Und deshalb füttert man dann ja in den ersten Wochen natürlich auch in der gewohnten Position eigentlich. Also so, wie ich eigentlich die Flasche gebe oder stille, natürlich ein bisschen höher, aber im Arm der Mama zum Beispiel. Oder man kann es auch in der Wippe machen. Allerdings muss man da auch noch ein paar Sicherheitsvorkehrungen treffen, dass man zum Beispiel das Baby nicht anschnallt. Man ist ja dann dabei, weil sollte es zum Verschlucken kommen, hat man natürlich dann die Wippe hinten dran hängen, ne? Wenn das Kind dann hochnimmt. Das ist dann nicht so schön. Aber grundsätzlich können die Kinder in dem Alter natürlich noch nicht selber sitzen und man sollte die auch noch nicht so gerade hinsetzen.
Ja, das geht so ein bisschen wie Labsal durch unsere Ohren. Das hören wir wirklich gerne, weil das Eltern sehr, also wir wissen, dass sie das wirklich sehr verwirrt. Und es gibt ja auch für manche Hochstühle diesen Aufsatz,
Ja.
diesen Neugeborenen-Aufsatz. Das heißt da, genau, wie stehst du dazu? Das ist ja eine ähnliche Position wie die Wippe, möchte ich mal behaupten, ne?
Ja, also da ist jetzt von unserer Seite her, von den ernährungswissenschaftlichen Seite her jetzt nichts dran zu bemängeln. Sei denn du als Expertin auf der anderen Seite und hast dann eine andere Meinung, aber also Wippe oder diesen Hochstuhl mit dem Aufsatz oder halt im Arm der Mama oder das vom Papa, Oma, Opa, ist alles in Ordnung.
Ja, die Eltern müssen einfach wirklich einfach nur wissen, dass das Kind nicht sitzt. Und ein Kind sitzt dann, das hatten wir ja in unserer Folge über Sitzen klar rausgefunden, wenn der Kopf über der Hüfte ist. So, und wenn der Kopf vor der Hüfte ist, dann sitzt das Kind nicht. Und diese Aufsätze, die ich kenne, die sind so, dass die Kinder wirklich eine quasi aufrecht liegende Position haben. Und darin höre ich wirklich viel, dass Eltern den ersten Brei geben. Dann haben die Eltern beide Hände frei, so, müssen nicht das Kind halten. Da fühlen sich irgendwie viele Eltern ganz sicher. So, also vielleicht so als Alternative zu dieser Position, in der ich mein Kind so halb liegend im Arm habe.
Richtig, genau. Aber das kommt drauf an. Manche Kinder mögen auch sehr noch dieses, ne, im Gehalten werden. Und für andere ist das okay, wenn ich im Stuhl sitze. Weil es ist ja dann ein Schritt, also Schritt für Schritt. Also der Schritt ist ja dann direkt Löffel und dann auch noch eine andere Position. Und ich sitze jetzt plötzlich im Stuhl oder oft in der Liege. Ja, und vorher war ich gewöhnt, im Arm gehalten zu werden. Da muss man gucken, individuell, was das Kind so braucht.
Ja, oder das eine schließt ja auch das andere nicht aus. Das heißt, da können ja wirklich Familien wirklich
Genau.
experimentieren und ausprobieren, was besser passt, was für jede Mutter, jeden Vater besser passt und wo das Kind einfach besser mitmacht oder auch einfach Interesse zeigt an dem, was da jetzt dann gleich passiert. Okay. Das heißt, ich habe jetzt gehört, so als Start hattest du die 17. Woche gesagt, so als frühesten Start, wenn so die Beikostreifezeichen heißt Interesse am Essen und der ausgebliebene Zungenstoßreflex. Gibt es noch eine Beikostreife? So, das sind ja zwei. Siehst du, gibt es noch einen dritten Punkt, den Eltern so beachten sollten, wenn sie sich so damit beschäftigen, anfangen zu wollen?
Es gibt ja eine ganze Liste von, was es sonst noch so gibt, auch mit dem Kopf halt, dass der selbstständig gehalten werden kann, zum Beispiel. Für mich habe ich jetzt so in den Kursen herausgefunden, dass eigentlich die Mamas ganz gut damit fahren mit den zwei Punkten, die ich jetzt gesagt habe, weil alles andere ist dann wieder verwirrend. Es gibt natürlich noch eine Liste, also da gehört auf die Liste auch noch drauf, dieses, ich habe Interesse am Essen und ich gucke der Gabel der Mama nach, aber ich finde, für mich sind das keine echten Zeichen. Also woran ich mich als Mama orientieren kann oder als Vater, jetzt ist es bereit.
Okay, gut. Aber mit diesen zwei Punkten kann ja jede schon mal einfach echt so ein bisschen das Kind jetzt beobachten und schauen, ob sie oder er das findet beim Kind. Okay, dann haben wir so das Wann schon mal abgeklärt. Bleiben nur noch 785 andere Dinge. Also, wie geht's dann weiter, wenn ich mich jetzt entscheide, so, jetzt fange ich an.
Dann gibt es natürlich, es gibt ja, ganz wie du vorhin schon sagtest, es gibt ganz verschiedene Herangehensweisen und auf Social Media findet man dazu auch sehr, sehr viel. Es gibt auch viele Food-Trends in dem Bereich, auch im Beikostbereich. Ich richte mich in meinen Kursen immer nach den offiziellen Handlungsempfehlungen von den Fachgesellschaften, also von Deutschland, Österreich und auch von der Schweiz, was da so gesagt wird. Also ich mache jetzt hier keine Sachen, ach so habe ich das bei meinen Kindern gemacht, sondern wirklich, was sagen die Fachgesellschaften? Und da gibt es das Netzwerk Gesund ins Leben. Da sind die Experten drinne, also von den Kinderärzten, Hebammen, vom Verband der Gynäkologen und auch Ernährungswissenschaftler. Und die einigen sich immer auf einen Konsensus. Also von die letzten sind von 2016, die letzten Handlungsempfehlungen und danach richte ich mich. Und die besagen halt, dass ich nach und nach die Beikost einführen sollte. Und wenn ich jetzt sage, am Samstag wollen wir starten, das Kind zeigt Interesse, ich will jetzt mal diesen Zungenstoßreflex, will ich jetzt mal ausprobieren. Dann rate ich immer zu einer schrittweisen Einführung. Das heißt, wir starten mit diesem Mittagsbrei und geben dann einfach mal ein paar Löffelchen. Gemüse. Und das kann auf der einen Seite selber gemacht sein, das kann aber auch ein fertiges Gläschen sein. Also da ist nichts gegen einzuwenden. Und ich starte immer gerne in den Kursen mit Möhre, weil da die Möhre einfach süß ist und die Babys lieben süß, weil die Muttermilch und Säuglingsnahrung ist auch süß. Und das wird meistens gut angenommen. Ja, und da starte ich einfach mit ein paar Löffelchen. Auf einem flachen Löffel ist ganz wichtig, dass der aus Plastik ist, mit einer ganz flachen Form. Und dann muss ich auch den Löffel auch ordentlich voll machen, wie gesagt, dass dann auch der Schluckreflex ausgelöst wird. Und dann gebe ich einfach mal einen Löffel in den Mund und schaue, was passiert. Und dann gebe ich vielleicht noch einen zweiten und dritten. Und dann sehe ich ja, funktioniert es oder wird alles wieder rausgespuckt? Und das war es dann eigentlich schon, also für den allerersten Versuch. Und danach gebe ich wieder Muttermilch oder halt Säuglingsnahrung. Das war der erste Versuch und der erste Tag. Mehr ist es nicht.
Okay, ja, das heißt, genau, der erste Versuch und der erste Tag ist so, dass ich mir überlege, ich starte mit einem Gemüse, habe ich das richtig verstanden? Kann ich zum Beispiel auch mit dem Obst anfangen? So?
Ja, nee. Also das ist, also wenn wir jetzt von den Handlungsempfehlungen ausgehen, vom Netzwerk Gesund ins Leben, was da so geschrieben steht von den Experten, fängt man mit diesem Mittagsbrei an, den aufzubauen. Also deswegen fängt man auch mit dem Gemüse an, weil wir haben ein Ziel. Das Baby hat jetzt mit der Zeit keine Eisenspeicher mehr. Also das Baby legt ja in der Schwangerschaft Eisenspeicher an und zehrt eigentlich die Stillzeit davon oder auch wenn man die Säuglingsnahrung bekommt. Und ab einem gewissen Zeitraum, und den weiß man nicht genau, das ist bei jedem individuell, gehen diese Eisenspeicher zur Neige. Und deshalb ist es wichtig, jetzt mit der Beikost das Eisen wieder zuzuführen, weil das dann nicht mehr ausreicht, weil die Kinder ja mehr wachsen. Und da bietet sich halt an, mit diesem Mittagsbrei anzufangen, weil dieser Mittagsbrei beinhaltet Gemüse, Kartoffel, Fleisch. Und Fleisch ist eine gute Eisenquelle. Ich kann das Ganze aber auch vegetarisch gestalten. Dazu kann ich dann auch gleich nochmal was sagen. Aber ich fange mit diesem Mittagsbrei an, weil wir jetzt Eisen benötigen. Und da wäre es sinnlos, mit einem Obst anzufangen, weil ich brauche jetzt gerade nicht diese Vitamine, sondern ich brauche jetzt Eisen. Und deshalb mache ich nach und nach, baue ich diesen Mittagsbrei auf. Der ist ein bisschen aufwendiger. Das ist der aufwendigste Brei von allen. Weil ich halt nach und nach die einzelnen Komponenten einführen muss. Ich gebe also nicht Kartoffeln, Gemüse und Fleisch gleich alles auf einmal, sondern immer nacheinander, damit ich schauen kann, aha, was verträgt mein Kind, was macht das Bäuchlein mit, weil die Kinder kennen ja bislang jetzt nur die Milch. Und oftmals ist es so, dass noch nicht alle Enzyme im Körper vorhanden sind und hergestellt werden, um halt diese ganzen neuen Nährstoffe, die ja jetzt kommen, aufzuspalten, ja. Das ist ja eine ganz andere Zusammensetzung wie jetzt in der Muttermilch und da muss man sich langsam rantasten. Der eine verträgt es super und der nächste scheitert schon an der Kartoffel, weil die enthält Stärke und Stärke ist schwer aufzuspalten für den Körper und dann kann ich schon wieder Bauchschmerzen bekommen. Und wenn ich das Schritt für Schritt mache, sehe ich immer jeden Tag, aha, das hat jetzt funktioniert, das hat nicht funktioniert und je nachdem gehe ich dann einen Schritt weiter oder ich gehe auch wieder einen Schritt zurück und lasse zum Beispiel die Kartoffel dann erstmal wieder weg.
Das heißt, du baust diesen Mittagsbrei langsam auf. In wie vielen Tagen gehe ich einen Schritt weiter? Das heißt, wenn ich jetzt, hast gesagt, Samstag fange ich an mit Möhre oder mit einem Gemüse, wann würde ich weitermachen? Das heißt, wann kommt da was zu?
Ja, die Handlungsempfehlungen sagen auch für jedes neue Lebensmittel eine Woche. Das sehe ich jetzt nicht so streng. Also ich denke mal, jeder muss so gucken, eine Woche, es können auch nur 2, 3 Tage sein, aber so 2 Tage sollten es schon sein, um überhaupt was zu entdecken. Denn auch wenn zum Beispiel Nahrungsmittelallergien oder so vorliegen, kann ich das oft auch nach 48 Stunden erst bemerken. Also von daher propagiere ich das auch immer, wirklich sich Zeit zu lassen. Also ich habe 4 Wochen Zeit, roundabout, um diesen Brei einzuführen. Also ich muss mich da jetzt gar nicht eilen, sondern diesem Magen-Darm-System Zeit geben und auch um zu gucken, wo ist vielleicht eine Unverträglichkeit. Und da gibt es einige heutzutage. Kinder haben ja viele Allergien und Unverträglichkeiten. Und deshalb ist dieses Step-by-Step-Programm, finde ich, eigentlich wichtig.
Ja, das kann ich mir auch gerade gut vorstellen. Das heißt, dass Eltern vielleicht einfach nicht so als Ziel, du musst jetzt von diesem Brei ganz schnell satt werden, dass das gar nicht so vorrangige Ziel ist, sondern dass das
Genau.
Ziel ist, so habe ich dich jetzt verstanden mit den Handlungsempfehlungen, denen wir jetzt folgen,
zu gucken, hey, kommt das Magen-Darm-System, kommt die Verstoffwechselung damit zurecht?
Genau, das ist der Sinn dahinter. Ja, also genau, und das ist ja eigentlich ein alter Hut, und das ist ja genau das, was junge Mamas oder auch Väter dann oft auf Social Media anders sehen. Ach, Brei, wer gibt denn sowas noch? Ne? Baby-led Weaning, da kommen wir ja noch zu. Aber dieser Beikost-Fahrplan, wie er ja heißt und oft auch kritisiert wird, weil er Fahrplan heißt, hat schon seine Berechtigung. Denn wie ich schon gesagt habe, man muss auch mal gucken, was ernährungsmäßig das Kind jetzt, also nährstoffmäßig das Baby jetzt braucht. Und da brauche ich wirklich einen Plan, weil ich muss ja nach und nach, geht ja dann auch dann irgendwann die Milch zurück und muss ja dann irgendwie das auch ersetzen. Also, dass das Kind adäquat wachsen und gedeihen kann. Das ist ja genau das, wonach der Kinderarzt immer schaut, ne, wächst das Kind auf seiner Wachstumskurve, dann wird das in das Heftchen eingetragen. Und das müssen wir ja erreichen mit einer adäquaten Ernährung. Und wenn ich dann diese Breie gebe, die sind so ausgeklügelt und aufeinander abgestimmt, wie zum Beispiel dieser Mittagsbrei, aha, Eisenlieferant, hochwertiges Eiweiß, dann kommen ja noch die zwei anderen Breie. Jeder Brei hat auch zu seiner Tageszeit seine Berechtigung. Also das ist mega spannend und interessant. Und deshalb ist es auf jeden Fall immer noch in den Handlungsempfehlungen so, dass sie sagen, diese drei Breie haben wirklich eine Berechtigung und alles andere ist eigentlich nur ein Food-Trend.
Das habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst, dass tatsächlich die Tageszeit, zu der wir die Breie geben, eine große Rolle spielt. Wenn du jetzt sagst Mittagsbrei, welche Tageszeit meint das? Das meint ja sicherlich nicht von 12 bis 12:30, sondern das ist ja vermutlich mal ein Zeitraum. Kannst du da was zu sagen?
Genau, also wenn die Eltern anfangen, das überhaupt erstmal auszutesten, kann das auch zum Beispiel morgens um 9 sein. Also das Kind muss die Voraussetzung haben, es muss wach und fit sein und nicht zu hungrig, aber natürlich auch nicht gerade schon abgesättigt von der Milch. Also da muss man wirklich experimentieren und das dauert auch seine Zeit. Wann habe ich den richtigen Zeitpunkt gefunden? Und das ist auch ein Zeitpunkt, an dem in der Familie vielleicht nicht ganz so viel los ist. Da nehme ich mir wirklich Zeit für, weil das ist ein Abenteuer, das ist ein neuer Schritt für das Kind und auch für die Familie und da muss ich mir Zeit für nehmen. Und wenn dann nebenbei so viel her ist oder ich auch noch auf eine Feier eingeladen bin oder im Urlaub, dann ist das nicht der richtige Zeitpunkt. Es muss ein ruhiger Zeitpunkt sein. Und da kann das morgens um 9 sein, das erste Austesten. Und später ist es dann. Kann das so um 11 Uhr sein? Also 12 Uhr heißt nicht, also mittags heißt nicht 12 Uhr mittags. Das wird wahrscheinlich sich so zwischen 11 und 12 einpendeln. Danach eher weniger. Aber das findet jede Familie für sich selber raus.
Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Information, weil genau wie du gesagt hast, wenn so gegen Mittag rum ältere Geschwisterkinder möglicherweise so aus Schule, Kindergarten irgendwann so zurückkommen und ich dann denke, okay, jetzt muss ich aber mein Kind, mein Baby, den ersten Brei geben, ist das vielleicht nicht so eine gute Situation, weil das unruhiger ist und weil ich mich als Mutter nicht so drauf einstellen kann. Ich habe nicht ausreichend Ruhe, das vorzubereiten. Und das ist, glaube ich, eine gute Info zu hören. Ah ja, da kann ich mir auch einen Zeitpunkt nehmen, wenn er mir passt. Also morgens um 9 zum Beispiel. Das ist eine gute Information. Genau. So, jetzt haben wir schon diesen ersten Brei. Den hast du so erklärt. Den bauen wir auf mit einem Gemüse, Kartoffel und Fleisch. Und experimentieren und gucken, wie das Kind das einmal vom Verdauungssystem und von den Fähigkeiten, das zu verstoffwechseln, das so handeln kann tatsächlich. Was ist denn zum Beispiel, wenn wir beim Kind sehen, das hat nicht so Interesse? Das heißt, eigentlich ist das Kind jetzt schon 6 Monate alt, so, und ich bin auch ganz guten Mutes als Mutter und habe mich gut informiert, aber mein Kind möchte nicht. Die guckt immer weg, zum Beispiel, wenn ich mit dem Löffel komme. Hast du da eine Idee zu?
Ja, und das passiert gar nicht so selten. Und gerade auch bei den gestillten Kindern ist das oft der Fall, dass die noch unheimlich lange und gerne gestillt werden. und gar nicht so den Bock haben auf diesen Löffel. Und das ist völlig okay. Also gar nicht jetzt da reinstressen, ich muss jetzt und jetzt muss ja Eisen zugeführt werden, sondern ich habe ja wirklich den Zeitrahmen. Und auch selbst wenn, es gibt auch Kinder, die im 7. Monat, hatte ich ja auch schon gesagt, das noch gar nicht so hinbekommen oder keine Lust haben, ist es auch noch okay. Also irgendwann kommen die ja alle ins Essen. Wichtig ist aber hier, dass ich als, meistens ist es ja die Mutter, da keinen Druck aufbaue. Und da kann ich schon viel ja, verändern in der Beziehung zu meinem Kind, indem ich nämlich über das Essen Druck aufbaue. Und die spüren das. Also die spüren ja direkt, wenn ich der Meinung bin, du müsstest jetzt essen, obwohl du ja nicht willst. Und dann wird das aber sich umkehren und das Kind hat überhaupt gar keinen Bock mehr darauf. Also wichtig ist, das mit Humor zu machen, mit Lockerheit und mit Spaß. Also ich habe immer, es ist immer Spaß am Tisch. Es soll was, eine tolle Erfahrung sein, aber nie mit Druck. Also so wie wir das vielleicht von früher noch kennen, ich bin ja 78 geboren und da wurde auch noch der Teller aufgegessen. Ne? Oder dann gab es noch eine Belohnung, wenn man den Teller aufgegessen hat. Also alle diese Sachen, oder hier kommt ein Flieger und dann noch ein Löffel für den Papa jetzt auch noch und für den Onkel Georg. Das gibt es heute eigentlich so nicht mehr in den Empfehlungen. Man sagt halt, man probiert es ein, zwei Mal und wenn das Kind da nicht möchte, dann ist das Essen auch beendet. Und dann mache ich dem Kind auch kein schlechtes Gewissen, indem ich sage, oh, jetzt räume ich es weg, aber jetzt habe ich extra für dich gekocht. Das spüren die alles und das können die auch alles schon gut verstehen. Und davon ist man jetzt komplett ab. Also einfach den Teller dann wegräumen und das ist völlig okay. Du bietest das Essen an als Eltern, aber das Kind entscheidet, was es ist oder ob es überhaupt was ist.
Ach, das geht runter wie Öl, wenn du das sagst. Voll toll. Also, das ist, ja, weißt du, was meine Erfahrung ist? Also, ich bin ja, wie gesagt, auch echt schon ein paar Jahre so im Geschäft und gucke mir an, was Familien so mit ihren Kindern so erleben und was sie so für Erfahrungen machen. Und 2016 war meiner Meinung nach auch diese Umstellung. Oder da haben wir tatsächlich, sollten wir und meine Kollegin, meine Hebammenkollegin anders beraten. Vor, also als meine Kinder kleiner waren, haben wir einfach mal entspannt, also als die Baby waren, haben wir einfach mal entspannt bis zum 8., 9. Monat durchgestillt. Und wer im 10. Monat noch voll gestillt hat, die war echt die Heldin, ne?
Ja.
So. Das heißt, da herrschte so diese Meinung vor, je länger du stillst, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Kind eine Allergie bekommt. So, und dann wurde 2016 und wir mussten alle anders beraten. Und dann habe ich so häufig wie noch nie in meinen ganzen Jahren, wo ich mit Familien zu tun hatte, beobachtet, dass die Mütter mega Stress haben, weil die Kinder nicht wollten, weil die Kinder lange, lange Brei verweigerten und weil die nichts wollten. Und das hat den Müttern, wie du gesagt hast, einen riesen, riesen Stress im Kopf gemacht. So, und genau, weil, so habe ich mir das dann erklärt, weil diese Erklärung oder diese Empfehlung die Mütter stresst. Und was ist das denn dann für ein entspanntes, gemütliches Essen, wenn ich als Mutter denke, oh Gott, sie muss das jetzt unbedingt essen. Gestern hat sie schon die Möhren nicht, jetzt muss sie aber heute die Zucchini unbedingt. Oh Gott, was soll das nur werden, wenn das Kind wieder nicht isst? Und das hat viele ein riesengroßes Problem bereitet.
Ja, und das ist auch heute noch so oft in den Köpfen. Und da habe ich auch in den Beratungen ganz viele Eltern, die wirklich, wo das dann schon so festgefahren ist, dass die Kinder wirklich das Essen verweigern. Und sobald man aber das Setting, und das geht, man kann das ja wieder umkehren. Das ist total interessant. Manchmal von einem auf den anderen Tag, du veränderst das Setting, du lässt, wenn du es schaffst, als Eltern loszulassen, locker zu lassen, relaxed zu bleiben, darüber zu stehen, und auch deine Mimik dementsprechend anzupassen und nicht verkrampft zu sein, dann kann ein Schalter beim Kind umgelegt werden und plötzlich essen die. Das merkt man ja schon allein, wenn die mal woanders essen. Ach, bei der Oma ist das alles und zu Hause nicht. Ja, weil eine ganz andere Stimmung herrscht. Also das geht ja weiter. Das wird jetzt still angelegt. Ne? Ich präge ja mein Kind jetzt schon und das geht ja im Kleinkindalter dann weiter, das Spielchen.
Ja, und weißt du, also wir Psychologen, wir wissen, eine Essstörung fällt nicht vom Himmel, ne? Also wenn das einfach jetzt schon ganz, ganz früh in dieser frühen Zeit, wenn Essen, aus meiner fachlichen Sicht, aber wenn Essen was anderes bedeutet als, oh, das macht mir total Spaß und da habe ich richtig Bock drauf, dann ist das verdächtig. Dann ist da echt, dann ist da so ein
so ein neurotischer Fuß in der Tür. Und ja, total spannend. Wenn du, lass uns da vielleicht noch mal ein, zwei Sätze bei bleiben, weil ich glaube, dass Familien, dass wenn es sie beschäftigt, sie ganz extrem beschäftigt werden. Du hast eben gesagt, wenn ich das Setting ändere, das heißt, ich habe jetzt vielleicht mit einem 7 Monate alten Kind zu tun und der oder die findet einfach Essen total blöd und hat irgendwie kein Interesse und findet, ich bleibe bei Muttermilch. So, was kann ich am Setting ändern als Mutter, um da vielleicht ein bisschen was zu verändern?
Ja, dann muss man halt gucken, ist das Ding schon ein bisschen festgefahren, dass das Kind vielleicht schon gar nicht mehr, man hat ja immer so seinen festen Platz, ne, in seinen Stuhl dann möchte oder merkt schon, ah, die will mich jetzt wieder in den Stuhl reinheben und dann sträube ich mich schon dagegen, ne, mache mich steif, habe schon keine Lust da reinzugehen. Wenn das zum Beispiel schon der Fall ist, dann muss ich das Setting verändern. Das heißt, erstens mal vielleicht im anderen Zimmer mal das Ganze machen, vielleicht auch nicht in diesem Stuhl, vielleicht auf dem Schoß. Es kann auch mal sogar auf der Erde stattfinden, also einfach nicht in dieser gewohnten Umgebung, die eh schon doof ist für das Kind. Das merkt man ja auch dann, wie ich schon gesagt habe, ich bin bei der Oma und da läuft es ja dann wahrscheinlich, weil da ist alles anders. Einfach mal den Raum ändern oder auch den Platz. Das kann auch auf der Erde sein.
Das klingt lustig. Das klingt lustig. Und ich glaube, wenn das lockert dann auch so ein bisschen die Köpfe der Mütter und Väter, ne? Wenn ich, also ich sehe mich jetzt zum Beispiel mal auf einer Picknickdecke in der Küche mit meinem Kind. So.
Genau.
Das macht Spaß.
Aber das funktioniert. Es ist erprobt. Es ist wirklich Wahnsinn, was dann passiert. Ich verändere das Setting und plötzlich geht's.
Ja, das ist ein guter Tipp. Das ist, glaube ich, eine wertvolle Info. Lass uns mal in unserem Fahrplan ein bisschen weiter. Also, wir sind ja eigentlich immer noch bei dem ersten Brei, wa?
Ja, es ist aufwendig.
Genau. Und da haben wir jetzt ja noch, genau, da kommt irgendwann die Kartoffel dazu und irgendwann kommt ein bisschen Fleisch dazu. Wie mache ich, also, diese Fragen treffen mich immer so richtig auf dem falschen Fuß, weil ich seit 25 Jahren vegetarisch bin und ich habe auch für meine Kinder niemals ein einziges Fleischstück selbst zubereitet. Das war immer Job meines Mannes und den Fleischbrei, den sie bekommen haben, haben sie tatsächlich aus einem Glas bekommen. Wenn ich jetzt finde, nein, ich möchte das alles selber machen, wie mache ich denn Fleisch? Wie kriege ich denn Fleisch in Breiform, bitte?
Eine gute Frage, die wird mir häufiger gestellt. Also wenn du kein Gläschen kaufen möchtest, dann musst du zum Metzger deines Vertrauens am besten gehen. Also wenn du da die Möglichkeit hast, es sind ja auch nur kleine Mengen, Fleisch ist teuer, das weiß ich wohl. Gerne natürlich Biofleisch und gerne ja aus der Region, ne? Also alles, was nicht weit irgendwie reisen musste, ist halt von der Qualität besser. Rindfleisch, Kalbfleisch, also alles, was eisenhaltig ist. Also zum Beispiel Putenfleisch, Hähnchenfleisch hat nicht so viel Eisen, also diese roten Fleischsorten. Und dann, wenn du das gekauft hast, dann schneidest du da kleine Stückchen, so Gulaschstückchen, und machst das einfach in den Topf, machst Wasser oben drauf, sodass es gerade so bedeckt ist, Deckel drauf, und dann wird das ganze Ding gekocht. Und dann verändert sich schon diese Farbe von dem Fleisch. Das ist ja erst so. Ja, fleischfarbend halt, rot, und dann wird das so gräulich. Und wenn man das in der Mitte dann auch mal zwischendrin aufschneidet, sollte das wirklich komplett diese graue Farbe angenommen haben. Genau, und aber die meisten haben ja dieses Gerät, was schon alles von selbst macht. Damit geht es natürlich auch. Also ich habe sowas nicht. Also eigentlich reicht ein Topf mit Wasser und dieser Pürierstab. Den braucht man auch nicht lang, den braucht man nur ein paar Wochen. Und dann gibt es eh das Ganze schon stückiger. Aber man kann natürlich auch dieses Multifunktionsgerät dafür benutzen.
Genau, das, was jetzt alle wissen, worüber wir reden, aber wir benutzen den Namen nicht. Kochautomat kann man schön sagen, oder? Okay, ja, habe ich verstanden, okay.
Genau. Irgendwie sowas, genau. Der macht das ja alles von selbst. Genau, und wichtig ist auf jeden Fall immer, wenn ich selber Brei mache oder wenn ich ein Gläschen kaufe, also wenn die Mahlzeit dann komplett ist mit all seinen Komponenten, die wir ja genannt haben, dann muss auf jeden Fall noch Rapsöl mit rein. Ganz, ganz wichtig, die Babys haben erhöhten Fettbedarf und das muss auch in die Gläschen rein, weil da fehlt es gänzlich. Auch wenn es draufsteht, es sind nur Mikromengen. Also das Kind braucht pro Portion, also wenn ich jetzt ein Gläschen vor mir habe mit 190 Gramm oder so eine Schale selbst gekocht, müssen da 2 Teelöffel Rapsöl drauf. Einmal wegen Fett und zum anderen wegen Omega-3-Fettsäuren. Die brauchen die Kinder ganz besonders für die Gehirnentwicklung. Es gibt Fett, das setzt sich vor allen Dingen bei den Frauen an den Hüften an. Und es gibt Fett, das ernährt Strukturen und vor allen Dingen Nervenstrukturen. Und dazu gehört das Omega-3, also im Rapsöl oder auch im Lachs. Und das brauchen wir unbedingt. Deswegen, wenn ihr Gläschen verwendet, in die Mittagsmahlzeit auf jeden Fall 2 Teelöffel mit rein.
Krass, wichtige Informationen. Und das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Guck mal.
Ja, und das macht der Hersteller deshalb nicht, weil die Hersteller sind an Energiegehalte gebunden. Das heißt, auch ein Fläschchen oder halt ein Gläschen darf nur einen bestimmten Energiegehalt haben, also Kalorien. Und wenn das übersteigt, dann kommt das Ding nicht auf den Markt. Also wenn da jetzt noch diese 2 Teelöffel drin wären, wäre das einfach zu viel an Energie, obwohl die Kinder das brauchen, weil der Gesetzgeber das so festgelegt hat. Und dieses Öl würde sich oben am Gläschen absetzen. Das sieht nicht schön aus. Ja.
Guck, was eine wertvolle Information. Also, auf jedes Gläschen habe ich jetzt gehört, wo vermutlich mal Gemüse drin ist, braucht es 2 Teelöffel. Das ist gar nicht wenig, ne?
Die röste einfach dann, nachdem du es erhitzt hast, dann einfach runter.
Wenn ich jetzt den Brei koche, also für Eltern, die selber kochen möchten, ist es ja auch so praktisch, nicht jeden Tag 2 Möhrchen und 30 Gramm Fleisch zu kochen, sondern die kommen ja relativ schnell auf die schlaue Idee, das einzufrieren. Friere ich das Öl direkt mit ein oder
Nein, genau. Also das
nicht?
Öl muss immer dran, wenn du praktisch schon kurz vorm Kind stehst mit deinem Tellerchen und dann wird es erst dran gekippt, diese 2 Teelöffel. Also immer erst, wenn, also nicht mit einfrieren und auch nicht mit kochen. Dann gehen auch noch wertvolle Inhaltsstoffe verloren. Aber einfrieren kannst du natürlich. Du kannst kleine Portionen einfrieren, vor allen Dingen, wenn du mit dem Fleisch da Probleme hast, kannst du auch das vorkochen und kannst das in diese Eiswürfelbehälter einfüllen, dein püriertes Fleisch. Und das ist Tolle ist, wenn du diese Standard, wie man so auch von früher kennt, diese Standard-Eiswürfelbehälter, das sind 20 Gramm und das sind genau eine Portion. Also ich brauche immer 20 Gramm Fleisch und das ist genauso ein Eiswürfelding, wenn du das rausdrückst.
Okay, und wir reden 20 Gramm, reden wir für Kinder, da hat wahrscheinlich ein älteres Kind einen höheren Bedarf. Oder von welchem Kind reden, also von welchem Alter sprichst du, wenn du 20 Gramm Bedarf sagst?
Also 20 bis 30, also mit 20 fängt man an, wenn wir jetzt von dem ersten Brei sprechen und wenn die so Richtung ersten Geburtstag gehen mit 10, 11 Monaten, dann können das auch 30 Gramm sein. Das kriegst du aber relativ schnell raus, wenn du nämlich merkst, ah, mein Kind braucht mehr Menge. Also wenn ich jetzt sage, die Anfangsmenge ist meinetwegen jetzt 150 Gramm und dann plötzlich ist das Kind aber 250 Gramm, dann würden sich natürlich alle Komponenten auch steigern. Und da gibt es so ein Ja, da gibt es so eine Faustformel, wenn ich selber koche. Ich habe immer doppelt so viel Gemüse drin wie jetzt Kohlenhydrate, also wie jetzt Kartoffel, Reis oder Nudeln. Habe ich zum Beispiel jetzt 50 Gramm drin und 100 Gramm wäre dann immer Gemüse. Also immer doppelt so viel Gemüse und immer 20 bis 30 Gramm Fleisch. Das ist so die Faustformel.
Ja, wie gehen wir denn jetzt mal weiter? Also wir haben jetzt den einen Brei, dann gehen wir mal zum zweiten, ne? Und machen das mal ein bisschen schneller.
Ja, der zweite Brei geht schneller.
Ah, okay, der geht auch schneller und wir versuchen mal da die Infos ein bisschen in kürzere Zeit zu fassen, damit wir noch zu den Fragen kommen können. Wir haben ja auf Insta ein paar Fragen ermöglicht und haben die auch und die würde ich ganz brav, wie angekündigt, an dich stellen. Also, liebe Kati, der zweite Brei. Wie sieht's mit dem aus?
Genau, also wenn du jetzt 4 Wochen diesen Mittagsbrei gefüttert hast und hast dann auch irgendwann, gibst du keine Milch mehr danach, also das Kind isst jetzt meinetwegen 150 bis 200 Gramm, das ist für dich der Startpunkt für den Abendbrei. Vorher brauchst du mit dem Abendbrei gar nicht anfangen. Wir machen erst eine Mahlzeit fertig und geben danach auch nach Möglichkeit keine Milch mehr, weil wir ja 200 Gramm zum Beispiel essen. Und dann ist der Abendbrei dran und den starten wir so schon um 16, 16:30. Also das ist jetzt nicht der klassische Abendbrei, den ich kurz vorm Schlafengehen gebe und habe dann die Hoffnung, dass mein Kind die ganze Nacht durchschläft. Das funktioniert nicht. Meistens gibt es zum Einschlafen ja dann noch die Flasche oder die Brust. Aber dieser Abendbrei ist ganz einfach, der besteht nämlich nur aus Getreideflocken und hier kommt jetzt zum ersten Mal Getreide ins Kind. Getreideflocken plus Milch. Mehr ist es nicht. Also ich kaufe mir im Babyregal Instant Getreideflocken. Warum dort? Ich könnte ja auch ans Erwachsenenregal rangehen und mir da so ein Müsli holen. Nein, diese Instantflocken, die lösen sich halt in lauwarmer Flüssigkeit auf, also in Muttermilch, in Säuglingsnahrung oder in Kuhmilch, die hier auch schon erlaubt ist oder in Ordnung ist. Und dann gebe ich einfach lauwarme Milch da dran und dann habe ich schon einen wunderbaren Getreidebrei. Ich muss nichts mehr aufkochen, wie es früher die Frauen machen mussten. Und das Schöne ist, im Babyregal, das ist so gut kontrolliert, da wird nur das Innere des Feldes verwendet und das Äußere geht alles in die Erwachsenenernährung. Das Innere ist immer für die Babys bestimmt. Ganz sauber kontrolliert.
Ach, das ist ja echt eine gute Information. Das heißt, die mähen außenrum und nehmen das, kommt dann in die eine Verarbeitung und das, was die innen mähen können und ernten, das kommt zu einem ganz anderen Verarbeiter dann ja. Das ist ja nicht immer derselbe Hersteller, oder doch?
Richtig, genau. Und es kommt auch ein ganz anderer LKW mit ganz anderen Vorschriften, wie der gereinigt sein muss. Ja, also ich würde immer sagen, für solche Geschichten gerne im Babyregal was kaufen. Da ist man immer gut. Egal welche Firma, die sind alle gleich stark kontrolliert.
Was ich noch fragen möchte, ist, wenn du sagst, genau, ein Getreidebrei, welches Getreide suche ich mir da? Ist es wurscht? Nehme ich da Hafer?
Das ist in der heutigen Zeit auch nicht mehr so wurscht, da es auch sehr viele Allergien gibt auf Weizen, Dinkel und so weiter. Deswegen rate ich wirklich dazu, man weiß es ja nicht, was in dem Kind schlummert, wirklich mit Reis anzufangen. Es gibt Reisflocken von diversen Anbietern und da einfach mal mit der Milch anrühren. Und da dürfte nichts passieren, weil Reis ist sozusagen Non-Allergen. Und damit startet man. Der schmeckt jetzt uns nicht besonders gut, aber den Kindern macht das gar nichts aus. Wenn jetzt ein Kind das nicht so gut nimmt, könnte ich auch zwei, drei Löffelchen Obstkompott, was es ja auch im Beikostregal gibt, könnte ich runterrühren zum Beispiel. Für den Geschmack, ne? Und dann habe ich den Abendbrei und das Kind ist ja mittlerweile gewöhnt, vom Löffel zu essen. Und dann gebe ich einfach so viel, bis das Kind keinen Bock mehr drauf hat. Und dann kann ich auch gerne noch ein bisschen Milch geben. Und dann hat sich der Abendbrei schon erledigt. Und dann würde ich das 4 Wochen so weiterführen. Also 4 Wochen würde ich dann praktisch diesen Abendbrei geben. Mittags würde ich meinen Mittagsbrei geben. Zwischendrin würde ich auch nochmal Flasche oder stillen. Und dann hätte ich meine 2 Breie schon eingeführt. Also ich brauche für jeden Brei 4 Wochen, nehme ich
Okay,
mir Zeit.
okay. Und du hast beim ersten Brei war dir ganz wichtig zu sagen, dass wir das schrittweise einführen. Wenn ich den Abendbrei einführe, kann ich da das Getreide und das Obst möglicherweise zur gleichen Zeit oder mache ich das auch so ein, zwei Tage versetzt?
Also du machst erstmal diese Reisflocken mit der Milch und testest an, wenn das genommen wird, dann würde ich dabei bleiben, dann braucht kein Obst rein. Obst macht da wirklich nur rein für den Geschmack. Und dann merkst du ja, also wenn es nach 2, 3 Tagen nicht funktioniert, dann ein bisschen Obst dazu. Wenn dann was ist, dann weiß ich, okay, das war jetzt von der Obstsorte.
Ah ja, das heißt da auch genau, nicht so zwei Sachen gleichzeitig neu, weil wenn dann irgendwas auftritt, irgendeine, keine Ahnung, wenn der Darm dann nicht mit zurechtkommt oder wenn es einen Ausschlag gibt, das heißt, wenn die Kinder irgendwie reagieren, dann weiß ich nicht, welches von den zwei Sachen, die neu im Kind sind, war es jetzt, sondern ich mache das auch wie beim ersten Brei schrittweise.
Genau, und dann, wenn ich das mache am Abend und damit anfange, dann kann ich schon beim Mittag stückiger werden. Das ist heutzutage wirklich wichtig, nochmal dazu zu sagen, werdet wirklich stückig bei dem Brei. Also ihr braucht den dann nicht mehr pürieren, den Mittagsbrei, sondern einfach nur, der ist ja gedämpft, mit der Gabel zerdrücken, dass das Kind auch lernt, stückig ja zu tolerieren. Weil wir wissen heute in den Kitas, wie viele Kinder da noch nur weich essen oder Quetschis essen und so weiter. Und das hat natürlich dann auch wieder Auswirkungen auf die Sprache, weil natürlich meine Kaumuskulatur nicht ausgebildet wird, wenn ich immer nur Weiches sauge und Breiiges. Und das können wir hier schon in den Grundstein setzen oder legen, ne, dass wir jetzt hier schon anfangen, stückig
So,
zu lernen.
dann, ich musste gucken, dass wir so ein bisschen nicht unseren roten Faden verlieren, weil ich habe echt tausend Ideen gerade.
Es gibt ja Kinder, die sich ganz, ganz schnell verschlucken, zum Beispiel, nicht? Oder die, also das höre ich manchmal von Eltern. Passt zu dem, was du sagst. Sobald da nur ein ganz bisschen, wenn das nicht ganz, ganz fein püriert ist, dann essen die das nicht. So. Und das ist eigentlich, kann das ja nur die Erfahrung oder die Erklärung haben, naja, dein Kind kennt das noch nicht. Und deswegen reagiert dein Kind. Ein anderes Kind ist da vielleicht, kann das vielleicht viel eher tolerieren, aber dein Kind findet gerade, okay, nee, kenne ich nicht, ist gleich doof.
Genau. Und deswegen, die Kinder brauchen in der Ernährung 16, 20 Versuche, bis sie es überhaupt tolerieren. Also, die sind schon so Gewöhnungstiere, die wollen das so, wie sie es kennen. Und wenn dann was neu ist, vor allen Dingen auch ein neuer Geschmack, das wird im Kleinkindalter ja noch viel spezieller. Jetzt ist das System noch offen für Neues, aber oft in der Konsistenz, dann haben manche ihre Probleme damit und dann nicht gleich aufgeben und sagen, das mag das nicht oder die Möhre mag das Kind nicht. Nee, du musst ihm die Chance geben, das erstmal sich daran zu gewöhnen. Und deswegen stückig immer wieder probieren und irgendwann wird es klappen, aber nicht nach einem Mal aufgeben und auch nicht nach 10 Mal
Okay,
aufgeben.
das heißt, ich biete meinem Kind was an, was Neues, und mein Kind zeigt mir, nee, das ist mal selber. Dann mache ich das am nächsten Tag nochmal genauso, ja, und zeige nochmal. Und wenn mein Kind das halt nicht möchte, dann gibt es halt die Brust oder die Flasche. So. Oder genau, dann wird mein
Genau.
Kind halt so weiter ernährt, wie es das zu der Tageszeit sonst auch kennt. Aber ich mache das eine Woche und 10 Tage lang einfach echt immer konsequent so weiter und beschließe, nee, komm, ich finde wirklich, das ist eine gute Idee. Probier mal. Würdest du sagen? Ja.
Richtig. Weil wir wissen heute, wie gesagt, 16 bis 20 Versuche braucht ein Mensch, um es überhaupt im Gehirn zu sagen, das ist super, das ist nicht giftig, das toleriere ich. Ja, und da muss man dem Kind die Chance geben und auch die Zeit. Und man kann natürlich auch nochmal zum Pürierten zurück, kann das ja dann vielleicht weniger stückig machen. Also ich muss mich da ganz langsam rantasten. Oder vielleicht nur die Kartoffel drücken und alles andere breiig lassen. Ein bisschen rumexperimentieren, ausprobieren.
Ja. Ich habe mal einer Familie geraten, dass die, weil das Kind kannte das nur ganz, ganz, ganz fein püriert, dass die so gekochten Reis dazu nehmen. Ich weiß gar nicht, ob das schlau war, aber es hat funktioniert. Und dass die pro Löffel immer ein, zwei gekochte Reiskörnchen. So, um so schrittweise zu desensibilisieren. Im Prinzip war das genau das Prinzip. Und das haben die auch brav
Ja.
gemacht, so. Und dann war da irgendwann mal ein
Ja.
Stückchen Kartoffel, das nicht ganz fein püriert war. Das heißt, die haben sich so über Reiskörnchen daran geschlichen, dass das Kind so harte Dinge im Mund toleriert hat.
Ja, super Tipp. Ja, werde ich, das siehst du, das wusste ich noch nicht.
Tatsächlich.
Gut. Das ist guter Tipp.
Okay, so, das ist der zweite Brei. So, komm, zack, der dritte. Was wissen wir dazu?
Brei ist der Nachmittagsbrei und der besteht nicht aus Milch, sondern nur aus Getreide und aus Früchten. Das heißt, du hast deine Reisflocken ja schon im Schrank, kannst aber jetzt auch mal Hafer, Hirse oder irgendwas anderes, alles was das Regal dahergibt, kannst du nehmen und rührst es mit Wasser an. Die Anleitung ist hinten auf der Verpackung drauf und dann kommen noch ja, Gemüse, sag ich schon, Obstgläschen drauf oder selbstgemachter Kompott oder mal eine gedrückte Banane, das geht auch. Der Nachmittagsbrei braucht auf jeden Fall noch Öl und da sind wir wieder bei den 2 Teelöffeln. Also auf 200 Gramm kommen auch 2 Teelöffel Rapsöl drauf, weil wir brauchen das Öl für die fettlöslichen Vitamine, weil dieser Brei besteht hauptsächlich aus Obst. Und also das meiste da drin ist Obst und dann sind halt noch die Flocken dabei. Ja. Und dieser Brei ist halt so wichtig und deswegen, weil ich das will ich nochmal erklären. Also mittags haben wir ja dieses Eisen, was wir zuführen, hochwertiges Eiweiß, damit das Kind wachsen kann. Dann am Abend haben wir einen kalziumreichen Brei. Also gerade die Milch und das Getreide führt dazu, dass das Kalzium super aufgenommen werden kann. In der Nacht wird ja der Knochen mineralisiert. Und deswegen muss ich dem Baby was Gutes für die Nacht mitgeben. Und das ist halt dieser Brei, der ist da ideal. Gebe ich da jetzt diesen Mittagsbrei, da wird jetzt auch keiner von sterben. Aber idealerweise gebe ich natürlich was mit, was in der Nacht gebraucht wird. Und das ist Kalzium. Also gibt es diesen Abendbrei. Und nachmittags, nach dem Mittagsschlaf, brauche ich nochmal so ein bisschen Energiekick, paar Vitamine, was Frisches. Und deswegen dieser Nachmittagsbrei mit ganz viel Obst. Das ist stoffwechselmäßig genau so, angelegt, so wie es sein sollte. Und für uns wäre das für uns Frauen zum Beispiel auch gut, wenn wir abends eiweißhaltig essen oder auch mal einen Quark essen oder so für unsere Nacht, um die Osteoporose vorzubeugen. Kann sich manche sagen, oh, wieso, Mittag, nachmittags passt mein Brei da gar nicht mehr rein, weil mein Kind schläft ja und dann ist eigentlich schon der Abendbrei angesagt. Wenn das so ist, das wird sich auch nochmal ändern, aber wenn das so ist, dann nimm diesen Nachmittagsbrei und pack den halt an Vormittag hin. Das kannst du auch machen. Dann, es gibt eigentlich keinen Vormittagsbrei, es gibt vormittags nur Milch und ab mittags fangen wir dann an mit den Breien, aber das kann man am Anfang noch so machen. Und wenn die Schläfchen dann sich verändern, kann man den auch noch dazwischen quetschen nachmittags. Ansonsten wäre dann jetzt der vierte Schritt, wenn ich alle drei Breie eingeführt habe, morgens dann eine Milchmahlzeit durch Brotbröckchen zu ersetzen. Und da kommen wir nämlich dahin. Es gibt keinen Brei morgens, weil wir wollen ja jetzt, das Kind ist älter, ins Kauen kommen.
Wenn du sagst, das Kind ist älter, dann reden wir so von acht,
Ja,
neun
so
Monate oder
ungefähr
älter.
sind die ja dann und dann fangen die an, Brot zu essen. Und Brot und Getreide ist bei den Kindern wirklich total wichtig. Wir kennen das ja immer auch Low Carb und du sollst viel Eiweiß essen. Das ist bei den Kindern genau anders. Die sollen viel Kohlenhydrate essen, weil das Gehirn muss ernährt werden und das braucht unheimlich viel Zucker, Kohlenhydrate und deswegen Brot, Brot, Brot ist besser wie jede Hirsestange, sage ich immer. Also ein gutes Butterbrot, da hat das Kind mehr von als alles, was es da in diesem Regal gibt, was rechts von der Beikost ist.
Das genau. Damit meinst du diese Reiswaffeln und diese Pop-Mais, diese Dinger, die so aussehen wie wow, da wirst du ja bestimmt von satt. Die sind, keine Ahnung, die sind 30 Zentimeter lang und das dauert keine Minute. Dann haben die die aufgegessen. Also, die findest du weniger wertvoll.
Genau, also das kann man mal machen, aber grundsätzlich bieten die ja keine Nährstoffe und das ist ja jetzt wichtig. Vorher das Kind ja mit jeder Brust, mit jeder Flasche Nährstoffe bekommen und wir wollen jetzt auf jeden Löffel auch gute Nährstoffe packen und dann vergebe ich mir halt die Chance. Wenn ich jetzt eine Stange gebe, habe ich dem Kind nichts zugeführt, außer dass der Bauch vielleicht ein bisschen das Signal gibt, ich bin jetzt satt und deshalb an der Stelle dann, wenn ihr Snacks geben wollt, gerne mal in dem Alter dann, von dem wir gerade gesprochen haben, ein Butterbrot. Das ist also feingeschrotetes Vollkornbrot, wunderbar, da das Kind viel mehr Nährstoffe als jetzt von so einer Hirsestange.
Gute Idee. Man kann ja auch tatsächlich, ich glaube, das ist auch eine Sache einfach von Gewöhnung, ja. Das heißt, statt meiner Dose mit Reiswaffeln oder Keksen oder was auch immer, wenn die so auf dem Weg zum ersten Geburtstag sind, kann ich mir einfach echt eine Dose mit so gewürfelten Brotstücken nehmen.
Absolut. Die lassen sich auch super in der Pfanne mal anbraten in gutem Öl. Kann man auch mal in Butter machen und kann die auch so snacken. Also wenn die Kinder dann alt genug dafür sind, ne, um richtig zu kauen. Aber da, mit Brot kann man viel machen und Brot, Brot, Brot. Also Brot zweimal am Tag ist wirklich in Ordnung. Also soll man machen. Die brauchen unheimlich viel Brot. Und die meisten essen zu wenig Brot oder die essen nur vom Bäcker Brötchen. Das ist damit jetzt nicht gemeint.
Nee, weil das ja das Weizen, ne? Da ist ja nicht so viel drin, vermutlich. Ja. Okay. Oh, jetzt muss ich ein bisschen gucken, weil wir nähern uns ja schon der Stunde. Kannst du ganz kurz was zu Nüssen, Salz und Zucker sagen? Wahrscheinlich könntest du jetzt 3 Stunden drüber reden. Also, ich habe im Kopf, dass wir mit Nüssen und Nussprodukten wie Nusskuchen und so weiter vorsichtig sein sollen in den ersten 2 Jahren. Stimmt das? Und wenn ja, warum?
Nein, also die Kinder sollten auf jeden Fall, ja, nach den neuen S-Trailer-Linien, also Allergieprävention, gibt es immer mal wieder neue Leitlinien und die neuesten sind so ein Jahr alt und die sagen halt, die Kinder, egal ob allergiegefährdet oder nicht, sollen alle Nüsse in der Beikostzeit schon bekommen in gemahlener Form. Das heißt, ich kann dann unter den, wenn wir jetzt sagen, hier unter meinen Nachmittagsbrei, kann ich jetzt auch schon mal gemahlene Mandeln zum Beispiel drunter rühren oder zum Beispiel auch Erdnussmus oder Mandelmus, was es da ja alles so gibt, ist ja auch so ein Trend. Kann ich auf jeden Fall auch auf dieses Brot am Morgen, was wir ja gerade beschrieben haben, kann ich das auch drauf geben. Die Kinder sollen auf jeden Fall Nüsse bekommen, weil es gibt viele Nussallergien in Deutschland. Wir hier zum Beispiel haben eine nussfreie Schule und dem will man entgegenwirken, indem man halt gleich das Immunsystem im Babyalter damit konfrontiert. Klar, keine ganzen Nüsse verschlucken, ne, ist die Gefahr, so natürlich nicht. Aber in vermahlener Form. Und da sind wir schon auch beim Muffin. Ihr dürft auch sogar für die kleinen Muffins backen. ohne Zucker, vielleicht nur mit Banane oder so. Da könnt ihr auch die Nüsse reinmachen und vor allen Dingen mit Ei. Also früher hat man gesagt, die sollen auch kein Ei bekommen. Jetzt heißt es allergiepräventiv, bitte dem Kind mehrmals die Woche verbackenes Ei anbieten in Form von Gebäck, Muffin, was weiß ich, vom Bäcker vielleicht auch irgendwas, also 2, 3 Stückchen in den Mund, dass das Immunsystem damit konfrontiert wird. Also Ei, Nuss, hattest du gesagt? Was hattest du noch gesagt? Also Zucker und Salz, ne?
Genau. Und wir essen ja alle viel zu salzreich.
Also Salz, natürlich sollt ihr kein Salz dran machen. Wenn ihr euch jetzt selber Salz, also Kartoffeln kocht und habt davon was übrig, könnt ihr die definitiv nehmen. Ein bisschen Salz verträgt das Kind auf jeden Fall, aber ihr sollt nicht extra noch würzen. Man kann ab dem 8., 9. Monat mit Kräutern würzen, zum Beispiel ganz klein, entweder diese eingefrorenen oder aus dem Garten. Das geht wunderbar. Petersilie, könnt ihr auch Schnittlauch nehmen, Basilikum, aber noch kein Salz. Also erst ab dem 1. Geburtstag können die mit vom Tisch essen und auch so, wie ihr esst.
Okay. Okay. Guck mal, die Information hatte ich auch nicht. Ich dachte immer so genau mit Gewürzen auch und mit Kräutern eher vorsichtig im ersten Lebensjahr. Und stimmt auch nicht, offensichtlich.
Ja, also es ändert sich ja immer, ne? Die Empfehlungen vor ein paar Jahren waren andere wie heute, auch mit dem Ei und den Haselnüssen zum Beispiel oder den Nüssen. Und Zucker. Also das ist ja, dann sind wir beim Thema mit dem Zucker. Natürlich muss das Kind jetzt keine Fanta trinken und keine Apfelschorle noch nicht. Das kommt ja alles noch früh genug. Aber zum Beispiel Ahornsirup, was gibt's, Kokosblüten und alles diese ganzen Sachen sind zu handhaben wie normaler Haushaltszucker. Also für den Körper ist das einfach Zucker. Das heißt immer Piano mit sowas. Gerade bis zum 1. Geburtstag gerne dann eher würzen. Also man kann Vanille nehmen, Zimt zum Beispiel geht auch, Ceylon-Zimt, eher so würzen, als dass man zuckert.
Okay, so, jetzt suche ich ja gerade so die Fragen durch und ich stelle mich fest, dass wir viel schon beantwortet haben, aber ich nehme mal eine. Die heißt nämlich, immer wenn ich Milch trinke, bekomme ich Magenprobleme und habe das also aus dem Grund eingeschränkt. Soll ich meinem Baby jetzt Kuhmilch anbieten oder nicht?
Ja, grundsätzlich ist es so, alles, was du für Allergien hast oder für Einschränkungen, soll man also nicht auf das Kind übertragen. Beim Kind, erst wenn man eine Diagnose vom Kinderarzt hat, dann wird überhaupt ein Lebensmittel weggelassen. Also es gibt eine Studie, nur 2% der Kinder haben wirklich eine Allergie und 20% der Mütter denken, das Kind hätte eine Allergie auf irgendwas. Also das ist immer ein subjektives Empfinden. Also nichts weglassen. Wenn du eine Laktoseintoleranz hast, also den Milchzucker nicht verträgst, heißt das noch lange nicht, dass das Kind das nicht verträgt. Also immer Kuhmilch auf jeden Fall geben. Kuhmilch ist ja, wie gesagt, ab dem Abendbrei erlaubt in Form dieses Breis. Und dann erst wieder als Trinkmilch ab dem 1. Geburtstag. Und auch da 400 bis 500 Milliliter Milch und Milchprodukte sollten Kleinkinder zu sich nehmen. Milch spielt eine große
Am
Rolle.
Tag 400 bis 500 Milli am Tag, sag mal.
Milliliter, ja, Milch und Milchprodukte, also wir reden auch von Joghurt und Käse, aber auch den Gläschen Milch muss in der Kleinkindernährung, also ab dem 1. Geburtstag, mit drinne
Krass.
sein.
Guck mal,
Ja.
da hänge ich dann auch noch wahrscheinlich in der Steinzeit, weil ich dachte, dass es diese Grenze bei 200 Milli gäbe wegen der Nieren, um die Nieren nicht zu stark zu belasten. Aber das ist auch nicht mehr so. Aha.
Das meinst du wahrscheinlich mit diesen, in der Beikostzeit geben wir ja nur Kuhmilch im Rahmen des Abendpreises, ne, mit diesen 200 Millilitern. Sonst kriegt das Kind ja nur Muttermilch und eine Flasche. Das ist ja wiederum was anderes. Also reine Kuhmilch gibt es ja nur im Abendbrei, aber nach dem 1. Geburtstag dann ist diese Regel mit 500 Milliliter.
Okay, also vor dem ersten Geburtstag nochmal so für meinen Kopf
Nein.
bleiben wir reduziert. Das heißt, da passen wir auf Kuhmilch ein bisschen
Ja, und
auf.
das ist aber auch nicht wegen der Niere, sondern man weiß heute in Studien, dass Kinder, die sehr viel Eiweiß bekommen, und Kuhmilch ist sehr eiweißreich, damit das Käppchen wächst, die haben höheres Risiko, später ein Übergewicht zu entwickeln. Also das weiß man heute. Und deswegen sind auch auf dem Markt die ganzen Säuglingsmilchnahrungen extrem im Eiweißgehalt reduziert worden über die Jahre. Also ich habe 1978 noch 4 Milligramm bekommen an Eiweiß auf 100 ml, und heute die Kinder bekommen nur 1, oder 2. Also die Hälfte mindestens weniger an Eiweiß, wenn man das alles weiß. Deshalb, das ist der Grund für die Kuhmilch.
Mensch, Kathi, was ich alles gelernt habe.
Ach ja, ich könnte Bücher schreiben, du.
Also, ich glaube, wir machen mal einen Schnitt, weil sonst wird es nämlich zu lang. Und ich habe, glaube ich, inzwischen schon durch unsere Podcasts hier gelernt, es ist, glaube ich, nicht möglich, irgendein Thema umfassend abzufrühstücken, sondern wir machen mal einen Schnitt hier und fassen mal zusammen, was wir alle schon jetzt wissen. Das heißt, wir haben angefangen bei diesen drei Breien. Wir haben genau erklärt, wie sich die aufbauen. Wir haben den Eltern oder du hast erklärt, dass es gar nicht so wichtig ist, dass ein Brei immer an der gleichen Tageszeit bleibt, sondern dass ich den auch verschieben kann. Ich kann, wenn das morgens besser ist, kann ich den Mittagsbrei morgens testen und kann anfangen und kann den dann irgendwann mal zur Mittagszeit irgendwann etablieren. So. Das habe ich gelernt. Und ja, einfach echt wirklich auch bei bekannten Allergien bei euch Eltern wirklich einfach mal beherzt ausprobieren, ob die Kinder das möglicherweise gar nicht zeigen, weil es nicht gleich heißt, ich habe diese Allergie, mein Kind hat die von mir geerbt. Das sehen wir heute nicht mehr so, richtig?
Genau, nämlich nur 20% sind die Gene schuld an meinen ganzen Krankheiten. Das weiß man heute, das wusste die Oma noch nicht. Genau.
Das wusste die Oma noch nicht. Okay. Gut, pass auf. Dann enden wir, glaube ich, am besten mal so, dass ich mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir bedanke für deine Zeit und dass du mir versprichst, dass du mir vielleicht noch mal ein paar Links schickst, die ich dann oder die wir dann in die Shownotes bringen, sodass die Eltern sich wirklich auf offiziellen Seiten und nicht bei irgendwelchen Leuten auf Instagram darüber informieren, wie sie das mit der Brei-Einführung ihres Kindes machen.
Super, das mache ich. Also ich danke dir ganz herzlich, Nina, für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, ich bin gerne wieder bereit. Wir haben ja noch viel zu klären, ne? Ich komme gerne wieder.
Absolut, absolut. Genau. Und wir verlinken auch deine Seite für die Eltern, die noch mehr wissen wollen und die jetzt vielleicht gemerkt haben, okay, ah, meine spezielle Frage ist jetzt irgendwie nicht so besprochen worden. Verlinken wir auch deine Seite, sodass sie dann irgendwie dich persönlich fragen können oder gucken, dass sie irgendwo in deinen Kursen unterkommen
Das
können.
freut mich. Genau, sehr gerne.
Okay. Gut. Liebe Kathi, ich danke und ja, bis bald einfach mal,
Bis
ja?
bald, liebe
Tschüss
Nina. Tschüss.
du! Das war das Interview mit Kathi Puth. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Wenn das so ist, hinterlass uns doch bitte einen Kommentar auf unserem Insta-Account pkip-podcast und bewerte doch diese Folge auf der Plattform, auf der du sie hörst, mit einer 5-Sterne-Bewertung. Wir danken dir und freuen uns auf die nächste Folge. Tschüss!